Unglaublich. Der Podcast zwischen Dekonstruktion und Glaube.
Herzlich willkommen zu Unglaublich, der Podcast zwischen Dekonstruktion und Glauben. Ich bin der Nico und...
Ich bin die Mona. Hi. Lange ist her.
Lange ist her. Viel passiert in der Zwischenzeit. Ach, schön, dass wir wieder zusammenkommen können, um heute ein ganz spannendes Thema miteinander zu bequatschen. Es geht um nichts Geringeres oder um niemanden Geringeren als Jesus von Nazareth, a.k.a. dem Christus. Und genau, darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten und schauen, wo stehen wir eigentlich gerade momentan so in unserem Glaubensleben, in unserer Theologie, wer war dieser Mensch eigentlich? Da wollen wir heute drauf schauen. Aber bevor es losgeht, gibt es mal wieder den Fundi-Fund der Woche.
Jede Sünde, jeder negative Gedanke, jedes Mal, wenn wir Menschen verletzen, wurde Jesus genau dafür gequält und geschlachtet. Tut mir leid, die Stimmung, die hat jetzt dieser Sound verursacht. Soll ich es nochmal vorlesen, dass wir es nochmal im Ohr haben? Jedes Sünde, jeder negative Gedanke, jedes Mal, wenn wir Menschen verletzen, wurde Jesus genau dafür gequält und geschlachtet. Hashtag not my God, sage ich dazu.
Krass, krass, krass. Also wenn man das wirklich ernst nehmen würde, ne? Also so richtig ernst nehmen würde, boah, da ist ja die psychische Störung ja vorprogrammiert, ne? Also wenn man sich selber dazu zwingen muss, permanent irgendwie nur positive Gedanken zu haben und in dieser Welt herumzulaufen, ohne auch nur einen Menschen zu verletzen, weil man nämlich sonst sofort Angst hat, dass der geliebte Jesus sofort wieder leidet und wieder geschlachtet, hat sie gesagt, ne? Geschlachtet wird. Boah, was muss das für ein Stress sein? Hammerhart.
Ja, ich meine, man muss sich auch nicht wundern, wenn Menschen psychische Störungen in so einem Glaubenssystem entwickeln. Aber ja, es ist krass. So.
Ich finde es echt krass, ja. Aber da merkt man ja schon wieder, da hat eine gewisse Person ein Leben interpretiert, und zwar das Leben einer Person, und zwar das von Jesus. Und jetzt wäre natürlich die erste Frage, die wir vielleicht klären sollten, bevor wir hier überhaupt in Interpretation reinlaufen. Wer war dieser Jesus eigentlich?
Jetzt fangen wir so richtig an wie Oberstufe Religion. Da hatte ich das nämlich,
evangelische Oberstufe Religion, genau.
In der Oberstufe kam es, der historische Jesus. Und ich habe mir gedacht, es wäre einfach besser, wenn wir einfach ein bisschen Bibel machen würden, anstatt jetzt hier sowas wie historischer Jesus auszupacken. So war doch klar, dass Jesus hier, das, was in der Bibel steht, das ist richtig. Und das ist Jesus. Und das ist auch das Historische. So bin ich aufgewachsen.
Ja, ja, genau. Also stimmt, ich vergesse das ja immer wieder, dass du aus dieser Ecke ja auch kommst. Und dass du das ja quasi durchlebt hast, so in dem Sinne, ne? Ich fand das damals total befreiend, ehrlich gesagt. Als ich in der Oberstufe, ich hatte damals einen sehr tollen Pfarrer gehabt, der Rüdiger Stiel, so hieß der, richtig toller Kerl. Und der hat wirklich hier super guten Religionsunterricht gemacht und damit tatsächlich auch den historischen Jesus gemacht. Und ich fand das sehr befreiend, irgendwie mal so einen neuen Blick zu haben. Nicht nur das, was irgendwie in der Bibel steht, weil das beginnt ja schon, ne, irgendwie so geboren, steht ja auch im Glaubensbekenntnis, geboren von der Jungfrau Maria, ne, wenn wir das so im Glaubensbekenntnis sagen. Und das hat für mich damals als Atheisten... Genau, und das hat für mich damals schon irgendwie, das war so der erste Downer irgendwie, dass ich mir so gedacht habe, also mal ganz ehrlich, ich habe noch nie gehört, dass eine Jungfrau schwanger wird und uns wird auch in Sexualkundeunterricht irgendwie andere Dinge gelehrt. Also man stellte sich vor, ne, irgendwie Jungfrauen könnten einfach so aus dem Nichts heraus schwanger werden. Da kann man sich ja die komplette Sexualerziehung ja sparen. Das kann einen ja dann einfach überraschen. Aber nein, Jesus soll von einer Jungfrau geboren worden sein. Wir kümmern uns dann nachher noch drum. Und dann geht es so ein bisschen weiter, wenn man sich mit dem historischen Jesus ja beschäftigt. Der wird ja immer gerufen, Jesus von Nazareth. Und wenn man den damaligen Gepflogenheiten folgt, dann war der Beiname ja auch der Ort der Geburt. Die Bibel ist da aber irgendwie so ein bisschen unklar, weil laut Bibelgeschichte, Lukas Evangelium, ne, wir kennen sie alle in- und auswendig, wurde der ja in Bethlehem geboren. Was ja total untypisch war. Also zum einen mit einer schwangeren Frau wegen einer Volkszählung irgendwo hinzulaufen, ist ja schon mal untypisch. Auch das Datum der Volkszählung ist nicht wirklich stimmig so in dem Sinne. Also da gibt's so ganz viele Unreinheiten. Und worauf ich hinaus möchte ist, wir finden in der Bibel ein Bild von Jesus, das scheinbar den historischen Quellen und der Faktenlage widerspricht. Also wir haben es eigentlich mit zwei Jesusen, wäre das der Plural, Jesi, zu tun. Ne? Also einem historischen Jesus und irgendwie einem biblischen Jesus. So, was macht man denn damit?
Ja, das ist eine gute Frage. So, also es ist ja auch immer die Frage so, inwieweit macht man Quellen davon abhängig, dass sie auch außerbiblisch belegt sind? Also, und wie finden sich außerbiblische Belege? Das habe ich tatsächlich gerade auch gar nicht mehr so vor Augen. Das war dann jetzt doch wieder ein bisschen länger her, dass ich das mal hatte mit den ganzen außerbiblischen Jesus-Quellen. Ja, aber was macht man damit? Also man merkt halt eben schon, dass die meisten Schriften, die von Jesus berichten, auch von Christen verfasst wurden. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr, sehr deutliche Perspektive, in der dann diese Person eben beleuchtet wird und beschrieben wird. Und das macht es halt eben auch schwierig, dann zu sagen, okay, so war der richtige Jesus. Ich glaube, das werden wir auch nicht rausfinden. Und die Frage ist auch, ob man es rausfinden möchte.
Das stimmt. Also tatsächlich, was die Quellenlage betrifft, es wird zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen historischen Jesus gegeben haben. Also das ist eigentlich wird von keinem wirklich bezweifelt so. Es gab zur damaligen Zeit einen charismatischen Wanderprediger. Wir haben natürlich die christlichen Quellen, da gebe ich dir recht. Aber wir haben auch außerbiblische Quellen, in denen in dem geschildert wird, dass es dort einen Mann gab, der herumgewandelt ist und der tatsächlich auch gekreuzigt worden ist. So, das ist so die, die Quellenlage gibt es und das zu bestreiten, dass es einen Jesus gegeben haben soll, das ist schon sehr, sehr, sehr weit weg. Also zumal man außerbiblische Quellen in jeder Hinsicht mehr trauen sollte, würde ich fast behaupten, weil sie kein Eigeninteresse haben an einer Geschichte. Also ja. Es ist nochmal etwas anderes, als wenn ich, keine Ahnung, Fan bin von, weiß ich nicht, wer ist heute irgendwie berühmt so aus dem Pop-Bereich? Gibt es da Menschen? Bestimmt. Nehmen wir mal Helene Fischer. So, ich bin begeisterter Helene Fischer-Anhänger. Pop-Bereich. Das ist doch Schlager. Ich habe jetzt einfach mal Helene Fischer, genau, ich hatte mal eine Praktikantin und eine gute Freundin, Lorena, die war absolute Helene Fischer-Fan, deswegen komme ich da gerade drauf. Aber wenn jetzt zum Beispiel Lorena, ne, also meine damalige Praktikantin, gute Freundin, wenn die jetzt Berichte verfassen würde über Helene Fischer, würde Helene Fischer wahrscheinlich extrem gut wegkommen. So.
Anders wie wenn ich Berichte verfassen würde.
Genau, anders, wenn du jetzt zum Beispiel, oder ich, der Helene Fischer total, also finde ich ganz schrecklich, wenn ich jetzt Berichte verfassen würde, dann wären die vielleicht auch nicht unbedingt unbefangen, so, weil ich mag ihre Musik jetzt nicht unbedingt so, aber sie wären auf jeden Fall, sie hätten kein Eigeninteresse so in dem Sinne, ne, weil Helene Fischer ist mir eigentlich egal. So. Und so ist es auch letztlich mit Jesus, ne? Also wenn außerbiblische Quellen über einen charismatischen Wanderprediger berichten, der von den Römern gekreuzigt worden ist, dann kann man diesen Quellen schon sehr gut vertrauen, weil warum sollte man es aufschreiben, wenn, ne? Wenn man keinen Bezug dazu hat und ne, also und dann auch noch eine Bewegung zu unterstützen, der man eventuell entgegensteht sogar. Also von daher, es gab einen historischen Jesus, das ist so viel klar. Die Frage ist nur, kommen wir überhaupt an den ran? Also jetzt mal abseits von diesen außerbiblischen Quellen. Kommen wir an einen historischen Jesus eigentlich überhaupt ran? Was würdest du sagen?
An einen historischen Jesus, ob wir an den rankommen? Ich glaube, ein historischer Jesus, also ich glaube halt eben einfach, dass in den 2000 Jahren Theologiegeschichte, die inzwischen passiert sind, dass sich dadurch ganz, ganz viele Sachen entwickelt haben und Theologien durchgesetzt haben und andere wieder verworfen wurden oder Leute, die eben andere Theologien hatten, eben umgebracht wurden. Von dem her, wir kennen heute schon noch eine Bandbreite an christlicher Tradition, würde ich sagen. Aber es sind schon ein paar Kernsachen, die sich durchgesetzt haben. Und ich glaube, die machen sich an einem historischen Jesus fest. Aber haben auf jeden Fall noch ihre eigene Theologie mit entworfen.
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir denke, wenn wir das früheste Evangelium nehmen, so, und die Evangelien sind ja, was das Leben Jesu betrifft, ja unsere Hauptquellen sozusagen, ne? Also wir haben natürlich auch bestimmte Interpretationen in den Paulusbriefen und das ist auch alles ganz schön und gut, dass wir das haben. Aber wenn wir die Evangelien, wie wir sie in der Bibel vorfinden, nehmen, dann ist das früheste Evangelium, was wir in irgendeiner Weise datieren können, wenn wir es gut datieren, so 50 nach Christus. So, das ist so das erste Evangelium. Und dann sind, wenn wir nach Zeitrechnung gehen und jetzt einfach mal voraussetzen würden, dass Jesus wirklich im Jahre 0 geboren worden ist, was heutzutage auch nicht mehr gedacht wird, sondern wahrscheinlich so um das Jahr 3 nach, vor. Also da gibt es so einen Rahmen, in dem man sich bewegt. Dann hätten wir noch immer 20 Jahre Zeit zwischen der Abfassung dieses Evangeliums und dem Tod Jesu. Von mir aus, wenn wir wirklich ganz, ganz gnädig sind, vielleicht 15 Jahre. Und ich denke mir immer, also es wird gerade so in sehr fundamentalen Kreisen wird immer gesagt, ja, und das ist ja so mündlich, so unglaublich gut tradiert und ne, das haben die Menschen im Kopf behalten und das wurde dann schon erzählt und dann wurde es irgendwann verschriftlicht und deswegen ist das eine super Quellenlage und ich halte das für ausgemachten Bullshit. Ich finde, das ist eine ganz beschissene Quellenlage eigentlich. Also 15 Jahre lang sich Flüsterpost weiterzuspielen und die Dinge, die einem selber wichtig waren, weiterzuerzählen, verzerrt ein Bild doch echt extrem. Also wenn ich überlege, dass ich jetzt Geschichten erzähle, also meine Geschichten, die ich jetzt erzähle, so aus meiner Jugend, ne, vor 15 Jahren, die werden auch bunter, fantastischer, schöner und desto öfter und desto mehr Bier ich intus habe, desto fantastischer werden die Geschichten auch, die ich erzähle. So, ne? Ja. Ne? Also ich muss mir mal überlegen, wenn ich so ganz zurückdenke, ne, wenn ich irgendwie so auf Anti-Rechts-Demos war und so, ne, dann waren wir, glaube ich, wenn man es wirklich irgendwie ernst nimmt, waren wir vielleicht zu 100 oder so. Aber es hat sich anders angefühlt, so, ne. Es war, als ob wir so ein richtiger Block gewesen wären, ne. Von Leuten, die für die richtige Sache auf der Straße sind, ne. Wenn ich das heute erzähle, sage ich immer, wir waren zu Tausenden auf der Straße. Ja, das war natürlich Quatsch, so. Wir waren ein kleiner armer Haufen von Leuten, weil damals wollte noch keiner über Rechtsradikalismus reden. Als ich 15 war, das war noch so, ach, das ist alles feit in der Vergangenheit, interessiert keinen. Aber da merkt man schon wieder, und darauf wollte ich hinaus, mündliche Quellen sind sehr individuell. Mündliche Quellen sind keine verlässlichen Quellen. Also noch nicht mal heutzutage für die Kriminalistik, ja. Also das muss man überlegen. Also klar, wir haben Augenzeugenberichte, aber wir wissen heute durch psychologische Untersuchungen, wie unglaublich verfälscht Augenzeugenberichte sein können. Also so weit, dass man die tatsächlich vor Gericht auch gut anfechten kann. Man muss nur die Leute in eine gewisse Richtung lenken und schon haben sie bestimmte Dinge gesehen, die eigentlich gar nicht da waren. Also deswegen finde ich das sehr schwierig und wenn viele Fundi-Gruppen sagen, das ist eine super Quellenlage und ganz top belegt und die konnten sich das ja alle so gut merken damals. Nee, glaube ich nicht.
Ja, da merkt man eben, unsere Wahrnehmung ist einfach eingeschränkt und unsere Wahrnehmung ist sehr leicht manipulierbar und das war halt eben auch schon vor ein paar tausend Jahren so. Ja. Und dann ist die Frage, was kann ich jetzt noch glauben, Nico?
Wenn wir das ganz viel. Hier so
ein bisschen die Fundamente weggenommen
haben. Jetzt haben wir so ein bisschen die Fundamente weggenommen und bei den meisten Hörerinnen und Hörern kommt jetzt irgendwie so an, so ja, alles ausgemachte Scheiße, alles erlogen und erstunken. Das glaube ich noch nicht mal. Also da möchte ich mich auch gegen wehren, weil ich glaube, dass ja in diesen, also wenn wir jetzt nochmal zu dieser Geschichte von der Demo zurückgehen, so, ne? Wo ich dann erzähle, ne, also 1000 Leute auf der Straße und es war der absolute Wahnsinn und wie stark wir waren und so, dann steckt da ja ein Gefühl drin, was ja eine gewisse Realität hat. So, also wenn ich so erzähle, ne, so ausschweifend erzähle, dann steckt da ja etwas von der Begeisterung, von dem Spirit und von der Realität auch damals drin, so.
Das stimmt.
Und das glaube ich bei diesen Quellen tatsächlich auch. Also ich würde, da verwehren wir beide uns ja gegen, das hatten wir schon lange geklärt, ne, dass wir das irgendwie wörtlich nehmen können. Das können wir auf jeden Fall nicht. Aber wir können diesen erinnerten Jesus, ne, also es gibt da in der Theologie diese Richtung, die nachdem es verschiedene Anläufe gab, den historischen Jesus irgendwie frei zu machen, gab es die Bemühungen, dass man sagte, nee, also vielleicht kommen wir da einfach nie dran an diese historischen Quellen. Und deswegen sollten wir eher von einem Jesus remembered ausgehen, von einem erinnerten Jesus. So, und da kommen halt die Dinge vor, die den Menschen damals in ihrem soziokulturellen Kontext wichtig waren. So, und damit kann ich ja was machen. Das transportiert ja auch Lebenserfahrungen, Weisheiten. Ne?
Und dann ist es eben auch spannend zu sehen, so was hat was haben eben diese Evangelien zu ihrer Zeit bedeutet? Was hatten sie da? Welche Probleme haben sie da angesprochen? So, was war da so dieser Kern und was war die Theologie, die Leute bewegt hat? Und das ist ja auch was dann irgendwie dann doch auch heute noch Anwendung findet. Weil ich würde sagen, unsere Welt hat sich nicht viel verändert. Es ist immer noch die gleiche Welt, wir sind noch die gleichen Menschen. Klar, es gibt Fortschritt und alles Mögliche und Technik, aber so diese wirklichen Probleme, die wir Menschen haben im Miteinander, im Umgang mit der Natur, das ist ja nichts Neues. So. Dieses Sehnen nach, gibt es einen Gott oder nicht? Und ja.
Ja, was ich ja total spannend finde, weil die Frage beispielsweise, gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht, war ja zu der Zeit, zumindest was die biblischen Quellen ja betrifft, ja jetzt nicht so eine große Frage. Ne? Also, dass ein Gott gibt, das war ja klar. So, ne? Die Frage war halt nur ja, meint das jetzt gut mit uns oder meint das nicht gut mit uns? Ne? Aber ich glaube zum Beispiel, also wenn ich mir so Dinge anschaue wie die Bergpredigt so, oder wenn ich mir Gleichnisse anschaue, wo ein erinnerter Mensch etwas erzählt über seine Gotteserfahrung, da kann ich ganz, ganz viel, ganz, ganz viel für mich, für meinen persönlichen Glauben rausziehen. Und das finde ich auch nicht verwerflich, ne? Also wenn so ein erinnerter Jesus von einem barmherzigen Samariter erzählt oder von einem verlorenen Sohn, dann projiziert das ja eine Glaubenswahrheit für mich in mein eigenes Leben hinein. So. Ne? Also es geht weniger, finde ich, um diese moralischen Aussagen, wie man sich jetzt zu verhalten hat und so. Ich hatte da letztens mit dem Chef des Predigerseminars in Wuppertal drüber gequatscht, Achim Reinstettler, und der sagte, wir machen immer so viel Theologie, so eine Verbotstheologie. Wir fragen immer, dürfen wir das? So.
Ja.
Es geht immer so darum, dürfen wir bestimmte Dinge? Und dann wird theologisch überlegt, warum wir Dinge nicht dürfen. Eigentlich bräuchten wir mal so eine Art Verhaltenstheologie oder so, die weniger darauf schaut, was wir dürfen, sondern die uns eher hilft, Dinge zu schaffen. So. Ne? Das wäre mal nochmal so, ja. fand ich einen interessanten Gedanken.
Anderer Ansatz, ja. Ja, ich finde es schon spannend, wie sich eben dieses mit dem erinnerten Jesus entwickelt hat. Und was ich da eben aus meinen Vorlesungen jetzt aus der Judaistik mitgenommen habe, das war so für mich eine Erkenntnis. Ich werfe einfach die These mal in den Raum. Der Tempel ist kaputt gegangen, das war ja so ungefähr 70 nach Christus. Und dadurch war es eben nicht mehr möglich, diesen normalen Opferkult, den man eben, was heißt normal, der Opferkult, der zu der Zeit war, war so nicht mehr etabliert. Es gab damals ja schon verschiedene jüdische Strömungen. Und was wir halt eben heute von diesem ganzen, von dieser ganzen Mischung von damals eben haben, ist halt eben, wir haben zwei Richtungen. Wir haben einmal das Judentum, das auch eine große Bandbreite hat, und das Christentum, das auch eine große Bandbreite hat. Und diese beiden Richtungen gehen eben ja auch auf diese Zeit zurück oder haben in dieser Zeit mit ihrer Entstehungsgeschichte, und eben 70 nach Christus war der Tempel kaputt. Und dadurch musste man sich eben so ein Stück weit neu orientieren. Und eben die These ist jetzt, dass das Judentum eher sich darauf entwickelt hat oder fokussiert hat auf ein Gebet, Gebetspraxis, die eben diesen Opferkult eben ersetzt oder eben dadurch Begegnungen mit Gott schafft. Und eben im Christentum hat sich dadurch das entwickelt, eben dass Jesus eben jetzt die zentrale Figur war und nicht mehr der Opferkult und eben Jesus alles erfüllt hat, und deshalb braucht man den Tempel nicht mehr. Das heißt, beide Richtungen haben versucht, ohne diesen Tempel klarzukommen und haben eben auf diese Fragen aber eben unterschiedliche Antworten gefunden.
Mhm. Finde ich total spannend. Habe ich zu wenig Wissen drüber, aber da bist du auch die Expertin halt einfach, muss man sagen. Könnte ich mir vorstellen. Wobei ja schon in der... Ja gut, okay, aber das würde ja durchaus Sinn ergeben. Ich habe mich übrigens eben versprochen. Ist natürlich Markus Evangelium ist nicht 50 nach Christus, sondern 70 nach Christus. Ne? Also wir reden jetzt nicht von 20 Jahren, sondern wir reden von teilweise bis zu 40 Jahren, ne, die dazwischen liegen. Ja. Kleiner Fehler, den ich gerade eben eingebaut habe, wollte ich mal kurz sagen. Aber das könnte natürlich sein. Also Jesus Remembered, das passt ja ganz gut so, ne? Also die Theologie die Theologie Jesus beschäftigt sich ja auch mit der Frage nach neuen, ne, also mit der Auseinandersetzung von Riten, die damals existiert haben, mit dem Opferkult so, ne? In der Bergpredigt, ne? Ihr wisst, das geschrieben steht so und so, ich aber sage euch. Also das könnte. Also müssen wir länger drüber nachdenken, aber finde die These spannend.
Man hat ja dann noch ganz viel gemerkt, also von den, selbst von den Riten, die wir heute haben, die wir heute im Gottesdienst haben, sind ja ganz viele angelehnt an jüdische Praktiken. Also zum Beispiel das Abendmahl ist angelehnt an den Kiddush, also eben das, was am Schabbat wird, der Wein gesegnet und man trinkt den Wein zusammen. Und deshalb finde ich das irgendwie so spannend, dass es da irgendwie immer wieder auch Praktiken gab, die sich irgendwie so angelehnt haben. Klar, man hat vieles irgendwie abgehackt und abgeschnitten und sich teilweise neue Sachen überlegt. Aber die Sachen, die wir noch haben, gehen doch auch irgendwie mit auf jüdische Sachen zurück. Auch das Anzünden von Kerzen, also jetzt unser Adventskranz, der halt eben auch was mit dem Chanukka-Leuchter zu tun hat. Es sind jetzt verschiedene Beispiele, aber es ist auf jeden Fall nicht aus dem Nichts entstanden, sondern halt eben geht auf eine gemeinsame Wurzel zurück. Und da ist halt eben die Frage. Aber wir können ja einfach dieses Ganze, über diese These können wir ja vielleicht auch nochmal einfach in den Kommentaren unter dem Post zur Folge unter unserem unglaublich Podcast Instagram-Profil ins Gespräch kommen.
Absolut. Also da würde ich mich auch gerne, glaube ich, nochmal ein bisschen einlesen. Habe ich zu wenig Wissen gerade, um mich dazu vernünftig qualifiziert verhalten zu können. Aber ich finde die These spannend, ich sag's mal so. Ich finde die These wirklich spannend. Ja.
Ich hatte das im Rahmen von einer Vorlesung zu Messias. Wie sich die Messias-Vorstellungen über die Zeit entwickelt haben. Was ja auch ganz spannend ist, weil eben in der jüdischen Tradition Jesus ja eben nicht als der Messias anerkannt wird. Aber eben es gibt verschiedene messianische Personen oder Personen, die eben als Messias bezeichnet wurden, auch in der jüdischen Tradition. Ich glaube
auch. In der Bibel ja auch, ne?
Genau,
in der Bibel, genau. Kyros, Jesaja 45,1, genau. Da wird er als der Gesalbte, der Messias bezeichnet, weil er die Juden ja wieder zurückgehen lässt aus dem Exil. So schnell wird man Messias, ne? Aber das wäre jetzt mal so eine Frage an dich. Wer ist denn Jesus für dich?
Für mich? Ich bin gerade in so einer Phase, dass ich nicht so der Jesus-Fan bin, tatsächlich. Ich muss noch.
Nicht der Jesus-Fan, wo sind die Steine?
Nicht der Jesus-Fan. Hey, aber Jesus war doch derjenige, der gesagt hat, werft keine Steine.
Ja, aber an den glaubst du ja nicht, also von daher.
Ja, genau, jetzt falle ich. Das ist dann wieder dieses so, wenn du Jesus nicht hast, dann fällst du in dieses Gesetz-Dings zurück, was ja auch so ein antijudaistisches Stereotyp ist.
Kann man sich ja aussuchen, ne? Will man in die Gesetzmäßigkeit oder will man in den Himmel, ja, genau.
Ja, das sind diese Gegensatzpaare, die Luther mitkonstruiert hat, dieses Gesetz,
ja,
Gnade.
Vor allen Dingen, also würde ich an dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz einen kleinen Exkurs reinhauen, wenn ich das so, ja. Mich interessiert, was du gleich sagst, aber ich finde das ja immer so geil, du kannst dich entscheiden. So, ne? Also es wird ja immer so dargestellt aus diesen fundamentalen Kreisen, dass du dich entscheiden kannst für Jesus Christus. Und das kommt von Leuten hauptsächlich, die in einer christlichen Familie groß gewachsen sind, für die es ein absolut leichtes war, sich für das zu entscheiden, was ihnen schon vorher ins Hirn indoktriniert worden ist. So, natürlich, es ist super einfach, sich in Deutschland, in einem Land, wo Religionsfreiheit ist, sich für Jesus Christus zu entscheiden, wenn du schon einen gewissen Background hast. So, ich finde aber das immer klasse, wann wurde ich bekehrt? Ja, ihr wurdet alle so dolle bekehrt, ey. Ihr habt so einfach gehabt. Frag mal die Leute, die ihr alle in die Hölle schmeißen wollt, wie einfach das für die ist, zu Jesus zu finden und sich zu dem zu bekehren. Wenn du nämlich eben nicht christlich sozialisiert worden bist, wenn du vielleicht im Judentum aufgewachsen bist, wenn du vielleicht als Muslimin oder Muslim in einer Kultur aufgewachsen bist, in dem du eigentlich gar nichts hörst. Das sind alles die Leute, die sich mal eben schnell bekehren sollen, weil es dir so einfach ist, und die dann, wenn sie es nicht tun, in die Hölle geworfen werden. Ich finde das, also, denke ich mir, hast du dich aber echt bekehrt, Junge, wow.
Also ich würde auch nicht
von einer christlichen Sozialisation.
Ich würde auch bei mir nicht von einer Bekehrung sprechen, sondern ich würde sagen, ich bin da einfach reingeboren und habe das dann angenommen für mich als Kind und auch als Jugendliche. Und fand es aber auch ganz spannend, dass eben dieses Bekehrung, das im Neuen Testament gar nicht so oft vorkommt, dieses Metanoia. Also es gibt's ja bei Saulus, der dann halt quasi so ein bisschen so ein Richtungswechsel hat, aber ansonsten wird ja kaum jemand bekehrt. Aber das ist halt eben so das im Christentum, deshalb Christentum ist ja eine total missionarische Religion, weil man eben sagen kann, du musst nur das und das glauben und dann bist du Christ. So ist es nämlich im Judentum nicht. Im Judentum ist, ob man eben der Religion angehört, einfach so viel ganzheitlicher. Also man muss die ganzen Feste, die Rituale, dann schon allein, wann der Tag beginnt und wann er endet, ist ja komplett anders. Das heißt, so vieles ist anders und es ist so viel ganzheitlicher und Religion ist viel ganzheitlicher gedacht. Klar, es kommt noch mit Abstammung, da sind ja auch immer wieder so Kritiken an dieses Jahr, nur wenn man eben bei Geburt, da gibt es ja auch immer die Kritik, dass man quasi, was ist, wenn man sich von der Ethnie lösen möchte und einen anderen Glauben annehmen möchte, also kann man überhaupt aussteigen oder nicht, aber ich finde es auch schön, dass es viel ganzheitlicher gedacht ist, weil eben dein kulturelles Umfeld, dein Aufwachsen, deine Lebensgeschichte, das einfach viel mehr auch noch dich beeinflusst und eben, wenn man jüdisch werden möchte, man kann in Deutschland eigentlich kaum konvertieren, weil es wirklich super schwer ist und weil halt eben auch ganz stark eben auch die, die liberales Judentum heißen, relativ wenig liberal sind, sagen wir es mal so. In Amerika ist das ein bisschen anders. Aber ich meine, Deutschland hat eine Geschichte, deshalb ist es auch ein bisschen verständlich, dass es hier schwieriger ist, auch wenn es schade ist, gerade auch was patrilineare Juden angeht. Jedenfalls, es ist viel komplexer, ins Judentum zu konvertieren, als jetzt ins Christentum. Du musst einfach nur das und das glauben, dann bist du Christ. Mich habe ich aber tatsächlich irgendwann mal gesagt, ich möchte für mich eine andere Definition. Mhm. Ich sehe mich noch als Christin, auch wenn ich gerade nicht so der Jesus-Fan bin, eben weil von meiner Prägung und von all dem, ich könnte nicht jüdisch sein, weil ich einfach viel zu christlich geprägt bin. Und deshalb bezeichne ich mich weiterhin als Christin. Genau. Ich bin nicht so der Jesus-Fan, einfach weil ich durch mein Studium einfach viel zu sehr angefangen habe, an der Gottheit Jesu zu zweifeln. Auch an der Sühnetheologie, auf die wir ja nächstes Mal kommen.
Genau,
ich glaube, wir reden über Sünde in der nächsten Folge. Das wird richtig spannend. Genau. Und ich aber für mich irgendwann mal entdeckt habe, nee, also ich konnte es sehr nachvollziehen, warum Juden nicht an Jesus glauben und warum Juden sagen, Jesus ist nicht der Messias. Weil eine der messianischen Forderungen oder Anforderungen eben ist es, eins eben, es ist eine irdische Erwartung eines Königs, der ein Friedensreich etabliert, wo wirklich nachher alles besser ist. Und unsere Welt ist nicht besser seit Jesus. Und deshalb sagen JüdInnen eben, dass Jesus nicht der Messias ist, weil sonst unsere Welt eine andere wäre. Und ich finde das schon ziemlich verständlich. Also die haben da einfach nochmal krassere Kriterien. Und was wir halt eben gemacht haben, wir haben halt eben diese Sachen ausgelagert in unsere Eschatologie, also in unsere Endzeitlehre, dass Jesus dann nochmal kommen muss und dann es dieses Friedensreich gibt. Dadurch versuchen wir so ein bisschen so die messianischen Anforderungen quasi jetzt schon anzugleichen, aber halt auf ein später zu verschieben. Eben um diesen Sachen, die in der hebräischen Bibel stehen, als Prophezeiungen, um die eben auf Jesus anwenden zu können. Jetzt habe ich ein paar Kapitel aufgemacht.
Nee, ich finde das super spannend. Ich finde es vor allen Dingen, weil es ja an sich ja auch wieder ein bisschen inkonsequent ist. Ne? Also im Judentum gibt es bestimmte Erwartungen an einen Messias. Wir haben ja gerade eben zum Beispiel gehört, dass ja Kyros als Messias bezeichnet wird und ja nicht irgendwie von irgendwem, sondern vom Propheten Jesaja himself. So. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, also nach Kyros ist jetzt auch kein Friedensreich gekommen und so, ne? Also da würden ja auch bestimmte Klassifikationen fehlen.
Okay, ich glaube, ich muss da nochmal einhaken an der Stelle, dass es da nicht zu Missverständnissen kommt. Ich glaube, das kommt halt eben auch drauf an, in welcher jüdischen Tradition man steht. Gerade jetzt bei den Orthodoxen gibt es auch Rabbis, die quasi auch ziemlich jetzt als Messias gefeiert werden schon. Aber es ist so, dass quasi, was das Judentum erhält, ist die Messias-Erwartung und die Messias-Hoffnung. Mhm. Man sagt quasi, es hat verschiedene messianische Figuren im Laufe der Geschichte gegeben, aber man wartet noch auf den richtigen. Und das ist eben was diese Hoffnung, dieser Funke, der die jüdische Tradition mit am Leben hält. Mhm. Aber genau, man sagt jetzt nicht, dass der eine das war.
Ja, genau, richtig. Der war auch ein bisschen kurz geschlossen. Nee, ich finde das total spannend. Du bist ja momentan so, dass du gesagt hast, naja, ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo ich nicht der größte Fan von Jesus bin, aber ich bezeichne mich selbst noch als Christin, weil ich einfach dein Leben dadurch woben ist mit Christentum. So.
Ja.
Bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich kann sehr gut mit der Bezeichnung Messias leben und auch sehr gut mit der Bezeichnung Christus, also der ist ja nur die Übersetzung, ne? Also für alle, die jetzt irgendwie sich ein bisschen fragen, was sind eigentlich diese ganzen Begriffe Messias, Christus und so. Also Messias, hebräisch der Gesalbte, Christus ist quasi die Übersetzung dessen aus dem Griechischen ins Deutsche, aus dem Hebräischen ins Griechische, so rum, Entschuldigung. Wir kennen noch andere Hoheitstitel irgendwie, ne, der Sohn Gottes und der Friedefürst und was da alles gibt. Ich kann das für mich sehr gut annehmen, nicht weil ich glaube, dass tatsächlich da irgendeine Sohnschaft bestanden hat, also dass Jesus irgendwie Gott war, das glaube ich nicht. Ganz einfach, weil dieses komplette System für mich irgendwie keinen Sinn ergibt. Also, und weil es in sich höchst inkohärent ist. Also, wenn zum Beispiel, wenn Jesus Christus, ne, ich meine, die Diskussion haben wir ja alle schon mal geführt, arianischer Streit und so, ne, also 2., 3. Jahrhundert, aber ich finde es noch immer wichtig, darauf nochmal hinzuweisen. Also, wenn Jesus beispielsweise im Garten sitzt und zu Gott betet und sagt, dieser Kelch möge doch an mir vorübergehen. Da betet Gott zu sich selber. Also das ist, wie schizophren ist das denn? So, und jetzt könnte man sagen, ja, das ist die menschliche Seite irgendwie. Ja, aber das hätte er auch mit sich selber innerlich ausmachen können, wenn er selbst in sich drin Gott ist. So. Also ja. dann wäre es ein Schaubeten gewesen und das wäre auch wieder ein bisschen seltsam gewesen. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Argumente, die sagen, ja, aber Jesus, der hatte so ein ganz enges Verhältnis zu Gott. Der hat den als mein Vater, als Abba angeredet. Seit neuere Erkenntnisse in der Bibelforschung haben herausgefunden, nach den Auswertungen des Toten Meers, dass zu dieser Zeit das schon sehr verbreitet war unter Jüdinnen und Juden, mit Gott als Avi, also als mein Vater zu reden. Also das war jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal von Jesus. Ich glaube aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich doch sagen kann, dass er der Gesalbte, der Christus, der so, dass es ein besonderer Mensch war. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Mensch eine besondere Beziehung zu Gott hatte. So, und auch eine sehr, sehr ganzheitliche Beziehung. Also all das, was ich von Gott, in meinem Glauben erfahre, das präsentiert sich für mich sehr deutlich im Leben dieses Menschen. So. Also diese Liebe, diese Güte, dieser Friede und diese Radikalität für das Leben, für die Liebe, für das Sein, was man selbst sein kann, das wird für mich sehr deutlich, diese Gottesperspektive und diese Gotteserfahrung, die ich habe im Leben dieses Menschen. So. Und deswegen kann ich sagen, dass ich für mich persönlich, also ich glaube nicht, dass Jesus, wenn wir jetzt auf den Historischen gucken, ich glaube nicht, dass der auf die Erde gekommen ist, um jetzt irgendwie, durch sein Sühneopfer, aber da kommen wir nächste Folge noch drauf, ne, sich ans Kreuz nageln zu lassen, dass das der große Plan war. Glaube ich nicht. Was ich aber glaube, ist, dass ich durch die Art und Weise, wie dieser Mensch die Welt gesehen hat, wie er seine Gottesbeziehung gepflegt hat, dass ich daraus etwas lernen kann. Und ich glaube, dass diese Lehre aus dieser ganzheitlichen, das fand ich gerade sehr schön, was du gesagt hast, weil Jesus war ja Jude. Jesus hat ja ganzheitlich gelebt, seinen Glauben. Ja. Und ich finde, in dem, was die Menschen von ihm erinnert haben, wird das Wesen Gottes und die Art und Weise, wie man mit ihm leben kann, so deutlich, dass mich das befreit. So. Also, schön. Ich erfahre in diesem Leben, in dieser Erinnerung eine große Befreiung. So, und deswegen kann ich sagen, dass Jesus mein Christus ist. Das kann ich für mich sagen. So, also Jesus ist mein Christus. Ich kann aber nicht sagen, Jesus ist jetzt der Christus für alle Menschen.
Das stimmt. Und da finde ich es eben auch nochmal spannend, vielleicht auf den Fundifund zurückzukommen. Eben, was ich finde es sehr schön, wie du es gesagt hast, dadurch ist eben für dich eine Befreiung und Jesus eben auch und ich merke auch in dem, wie ich eben jetzt auch mich immer mal wieder mit liberaler Theologie auseinandergesetzt habe, dass sich da nochmal viel mehr Sachen wiederfinden, wo ich sagen kann, okay, da kann ich Jesus doch wieder für mich annehmen oder ein Stück weit mit ihm in Beziehung treten oder halt eben was von ihm lernen. Aber wenn ich sage, ich glaube nicht an Jesus, meine ich wahrscheinlich eben, ich glaube nicht an Jesus, diesen Fundamentalen, wie er mir gepredigt wurde als Kind, weil das eben alles andere als befreiend war. Weil es eben dieses war, für jede Sünde wurde er geschlachtet und ich bin ein ganz schlechter Mensch. Also eben auch schon dieses Menschenbild, dieses nur Sündhaftige und quasi deshalb eben Jesus als der einzige Weg, um irgendwie halbwegs hier im Leben okay zu sein. Aber immer zu viel zu sein, immer zu sündig zu sein und dieses Angenommensein, das schon auch teilweise gepredigt wurde, das kam dadurch einfach viel zu kurz. Von dem her meine ich wahrscheinlich eben, wenn ich sage, ich glaube nicht an Jesus, meine ich, dass ich eben nicht mehr an diesen Jesus glaube, den ich brauche, um mich von meinem Sünden- und Höllentod zu erlösen, sondern ich kann schon auch von diesem Jesus, der für seine Ideale stirbt, weil er sich so dafür einsetzt, auch in einem religiösen Kontext, der ihn dafür hasst, für dieses, was er eben macht. Also Jesus ist ja gehasst von diesen Religiösen so sehr, dass er ausgeliefert wird. Zumindest in dem, wie es die Erinnerung eben berichtet, dass er ausgeliefert wird an diese und dafür eben sterben muss. Und von dem her kann ich da schon auch sehr viel wieder von Jesus mitnehmen, tue mich aber damit noch schwer zu sagen, ich glaube an Jesus. Eben aufgrund dessen, was es eben für mich früher gehießen hat.
Es ist auch eine komische Aussage. Also es wäre auch eine komische Aussage, finde ich, zu sagen, ich glaube an Jesus im Sinne von, ich vertraue auf Jesus. So, also Jesus also ne, meiner Theorie jetzt dazu, diese Befreiung, von der ich gerade eben gesprochen habe, die ist für mich nicht eschatologisch. Es geht nicht darum für mich, dass ich nachher einen geilen Platz im Himmel habe oder auf jeden Fall in den Himmel komme, sofern es einen gibt. So, darum geht's mir gar nicht, sondern diese Befreiung ist jetzt aktuell hier in meinem Leben. Das ist für mich die Befreiung, die in diesem Leben steckt, dass ich eine Gottesbeziehung haben kann, so wie Jesus das, etwas Ganzheitliches, etwas eine Betrachtung dieser Welt aus dieser guten Perspektive heraus. Also, ne, das wird ja immer gesagt, also ganz häufig, wenn mir irgendwie Fundis schreiben und sagen irgendwie, Mensch, ich bin ja nur um dein Seelenheil besorgt, ne, und nicht, dass du das irgendwann zehnfach zurückbekommst. Ich kann an so einen Gott nicht glauben. Also warum sollte uns Gott, ich meine, stellen wir mal die wichtigen Fragen. Warum sollten wir überhaupt leben, wenn doch das Beste, was auf uns wartet, der Himmel ist nach dem Tod? Eigentlich, wenn man das wirklich glauben sollte, dann müsste man eigentlich jetzt sofort aus dem Fenster springen und sagen, ich nehme mal die Abkürzung, ich will sofort bei Gott sein. So, ja, aber wir haben dieses Leben hier, dieses eine Leben.
Da kommt ja dann das rein, aber wir müssen ja noch anderen davon erzählen, dass sie auch gerettet werden. Das heißt, das wird dann der Lebenssinn, andere auch zu retten für den Himmel. Und das wird dann auch an dich festgemacht. Teilweise ist es ja auch voll der Druck, dann zu sagen, du musst die anderen Menschen retten, weil sonst landen die in der Hölle. Also das ist ja natürlich auch so ein sehr großes Leid. Es ist ein sehr großes Leid, wenn andere Menschen das nicht annehmen, weil man die natürlich mitnehmen möchte.
Man möchte die doch gar nicht mitnehmen. Man will einfach nur einen geilen Platz haben im Himmel. Sind wir mal ehrlich.
Man will auf der besseren Christwolke sitzen. Aber man möchte seine Kinder auch dort haben. So.
Ja, natürlich möchte man auch seine Kinder dort haben. Natürlich, man will alle irgendwie. Manche möchte man mitnehmen, ne, den Jupp vielleicht nicht. Der hat immer so komisch, der ist immer so vorlaut. Nein, also, was für ein Irre. Also, stellen wir uns doch mal aus der Vogelperspektive. Ne? Jetzt weichen wir ein bisschen vom Thema auf, aber ich finde das ganz gut, dass wir es gerade einmal kurz machen. Da gibt es eine höhere Gottheit, ein Gott, ein Schaffer des Universums. Und dieser Gott hat nichts Besseres im Sinn, als eine wunderbare Natur zu schaffen, um dann zu sagen, das ist zwar jetzt da, wo ihr gerade lebt, mag zwar vielleicht einiges schön sein und einiges scheiße, aber ihr müsst durch dieses Leben hindurch, damit ihr dann für alle Zeit bei mir sein könnt, wo es noch viel, viel schöner ist. Warum?
Warum kann man dann nicht gleich bei ihm bleiben? Ja.
Warum, also wenn es Gott so wichtig ist, warum nimmt er dann nicht sofort alle zu uns und dann sind wir sofort bei ihm? Das wäre ein Umweg. Da hätte auch die Sünde nicht dabei. Hätte auch das Weglaufen nicht dabei. Ansonsten wird's ein Gott, also da kommen wir ganz schnell in Bereiche, wo Gott plötzlich zu einem Sadisten wird, der irgendwie seine Testgruppe irgendwie auf die Erde schmeißt und schaut, was kommt dabei raus. Und so kann ich Gott nicht verstehen. So. Deswegen, also ganz ehrlich, ja. Und da muss man sich Geschichten einfallen lassen, warum früher ja alles super war, aber der Mensch hat es irgendwie versaut. Und zack, sind wir bei Adam und Eva. Ne, da hat man sich eine Geschichte, weil man musste sich das ja irgendwie erklären. So, ne?
Und dazu habe ich dann nächste Woche was. Oder nicht nächste Woche, aber nächste Folge zu Adam und Eva. Das hatte ich nämlich auch.
Nächste Folge, ja, auf jeden Fall.
In meinem Studium eine ziemlich coole Perspektive auf die Paradieserzählung. Genau, aber das können wir.
Oh Leute, wir teasern gerade so die nächste Folge an. Die wird der Wahnsinn.
Die wird der Wahnsinn.
Aber wieder zurück zu Jesus Christus, genau.
Okay, zurück zu Jesus.
Wieder zurück zu Jesus Christus. Also wie gesagt, ich bin überzeugter Christ, weil ich glaube, dass in diesem Leben dieser Person aus Nazareth ganz viel sichtbar wird von dem Gott, den auch ich erfahre. So. Deswegen bin ich Christ. Also es gibt auch andere Religionen und ich habe mich ja mit anderen Religionen auseinandergesetzt. Für mich persönlich ist das für mich die richtige Religion, weil ich dort sehe, das, was ich selber erfahre, spiegelt sich in dem Leben dieser Person aus Nazareth wieder. Soweit, dass ich sagen kann, ich erfahre in dem, was er sagt und in dem, was er getan hat, empfange ich Erlösung für mein jetziges Leben hier im Hier und Jetzt. Nicht für irgendwann in irgendeiner, auf irgendeiner Wolke, sondern für hier und jetzt. Deswegen bin ich überzeugter Christ. So. Das muss aber nicht für jeden gelten, ne? Also, deswegen finde ich sehr, sehr gut, das immer wieder mit einem Ausrufezeichen zu sagen. Das ist, passt für mich. So.
Ja.
Das muss jetzt nicht für jemand anderen passen.
Wenn man sich mal genauer theologisch mit den Hoheitstiteln Jesu beschäftigt, dann merke ich aber auch, dass ich da mit den ursprünglichen Hoheitstiteln auch eigentlich voll klarkommen würde. Du hattest das ja schon angeschnitten, mit dem Sohn Gottes, das halt eben aus diesem Titel, das ja eben ein Titel war. Es gab einmal eben diesen Menschensohn, Ben-Adam und dann aber auch den Gottessohn Ben-Elohim. Das ist ja auch Titel waren, die an andere Personen in der Bibel schon vergeben wurde. Das aber nicht direkt jemanden macht als wirklich direkt das Kind von Gott, das von Gott geboren wurde. Und da merke ich dann, wenn man eben sich nochmal so theologischer an die Titel rangeht, dann kann ich da auch viel mehr wieder sagen, okay, Jesus war ein Menschensohn oder Jesus war ein Ben-Elohim, eben wenn man sich damit beschäftigt, was dieser Begriff eigentlich meint. Ja. Aber wir können auch nochmal, du wolltest gerade einhaken. Begriff, der Begriff?
Ja, ich wollte bei Sohn Gottes, ne? Also das ist ja dieser christologische Titel, der ist ja zu einem Beinamen geworden, ne? So, und im Eigentlichen, ne, in der Bibel ist das ja eine Gottes Sohn, das war so eine Bevollmächtigung, ne? Beziehungsweise die Übertragung einer bestimmten Aufgabe wurde zum Beispiel mit dem Titel Sohn Gottes bezeichnet. Und das passt ja auch. Die Menschen haben Jesus Christus erfahren als einen, der bevollmächtigt redet, ne? Also wenn wir nochmal auf die Bergpredigt schauen, ne? Das mosaische Gesetz steht geschrieben, ich aber sage euch. Das ist letztlich diese Titel, wenn man sie theologisch nimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, dann ist das eine sehr vernünftige Beschreibung dieser Person. Ne? Nur das, was daraus entstanden ist, ne? Dass die Leute irgendwann nicht mehr wussten, was eigentlich Sohn Gottes eigentlich meint und dann gedacht haben, ach, hier handelt es sich um ein Verwandtschaftsverhältnis.
Ja.
Das wird dann schwierig.
Ich finde es da auch spannend, wie sich eben dieses Sohn Gottes dann auch in der Vulgata übersetzt hat. Eben dadurch, dass wir dann, also jetzt kommen wir auf dieses Jungfrau-Thema, das wir auch am Anfang angeteasert haben, eben wo dann quasi aus diesem ursprünglichen Jesaja-Vers, wir haben es in Jesaja 7, Vers 13 bis 17, da wird von einer jungen Frau gesprochen. Mhm. Und das Ganze wird dann in der Vulgata mit Virgio übersetzt, ist aber im Hebräischen einfach nur Ha'alma für junge Frau. Und aus diesem Übersetzungsfehler entsteht dann diese Theologie, dass es eben eine Jungfrau gewesen ist und dass es eben von göttlich inspiriert wurde, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass Maria Sex gehabt hätte oder dass Jesus durch Sex entstanden ist.
Ja, weil es damals schon so unglaublich verrucht war, weil Sex immer irgendetwas, Ba'i war. Und man kann sich ja nicht vorstellen, dass der Sohn Gottes, wenn wir jetzt wieder den Begriff als Beinamen benutzen, der etwas beschreibt, was so nicht ist, ne, dass der irgendwie durch so menschliche Triebe zustande gekommen ist, ja, dann nimmt man besser doch die Jungfrau. Was natürlich Quatsch ist. Und ich finde, wir müssen einfach mal mit diesen Dogmen brechen. Weil wir kriegen keine Menschen in irgendeiner Weise dazu, ihnen zu zeigen, wie gut Kontakt mit Gott sein kann und was für eine gute Perspektive auf ihr Leben das ist, eine Beziehung zu haben zu, ne, dem Grund allen Seins oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen, wenn wir denen Ammenmärchen erzählen und sagen, also bevor du überhaupt deine Beziehung aufbaust, musst du erstmal daran glauben, dass da eine Jungfrau war, die keinen Sex hatte und aus irgendeinem kosmischen Dings hat, dann ist sie dann trotzdem, also ist ja Quatsch. So. Und ich finde, das muss man auch einfach mal so sagen. Das ist ausgemachter Humbug.
Und was ich eben gemerkt habe, welche Weihnachtsgeschichte, also was eben für mich inzwischen eine spannende Weihnachtsgeschichte wäre, kann man so sehen, muss man nicht so sehen, aber was, wenn Maria vergewaltigt worden ist? Aber was, wenn trotzdem aus diesem Kind sowas quasi, also was eben, auch wenn es ein uneheliches Kind war, es ist irgendwie eine Person geworden, die sich für krasse Ideale eingesetzt hat, die sich für andere Menschen eingesetzt hat, für Arme, für Ungerechtigkeit, die sich den religiösen Führern gestellt hat. Und das alles ist in einem katastrophalen, also ich meine, so eine Geburt ist schon anstrengend genug, aber dann auch noch auf einer Reise und so. Ich stelle es mir alles, also diese Zustände, die waren ja damals diese ganzen politischen Spannungen, in die Jesus reingeboren worden ist. Und aber dass eben trotzdem aus ihm so eine Ideales, also eine Person geworden ist mit Idealen, die sich für ihre Ideale eingesetzt hat, von der heute noch die Rede ist. Also das finde ich irgendwie eine viel coolere Weihnachtsgeschichte, wie wenn da irgendwie so eine heilige Frau da irgendwie von Gott irgendwie schwanger geworden ist. Das ist irgendwie mehr down to earth und das ist dann auch wiederum was, was so menschlich ist, dass es auch mich in meinem Chaos, in unserem Chaos, in dem wir leben, wieder vielleicht dann doch mehr bewegen kann als so.
Also,
das heilige Kindlein in der Krippe.
Also das Ding ist ja, es gibt ja, also ich würde jetzt glaube ich nicht so weit gehen und würde jetzt sagen, was wäre, wenn Maria vergewaltigt worden wäre, weil Also wir versuchen uns ja auf historische Fakten zu beziehen, so, ne?
Ja.
Und wir können ja schwierig auf der einen Seite sagen, Mensch, Leute, ne, das mit Bethlehem habt ihr euch nicht ausgedacht, weil es dort damals diese Prophezeiung gab mit Emanuel, ne, der in der Stadt Bethlehem geboren wurde und deswegen habt ihr das angeglichen und gleichzeitig unsere eigenen Geschichten aufmachen, so. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Was aber durchaus nachvollziehbar ist, jetzt mal davon abgesehen, wenn es Josef nicht war, war es definitiv ein außereheliches Kind. So.
Ja.
Und das war schon damals schwierig, so in dem Sinne, ne? Und da bin ich dann voll bei dir und sage, ne, selbst aus, also wenn es Josef nicht war, was wir faktisch nicht wissen, wenn es wirklich außerehelich gezeugt worden ist, dann trifft das ja genau zu, was du sagst. Ne? Also auch aus dem, was nicht zur Norm entspricht, entsteht große Dinge und entsteht Licht.
Genau.
Ja.
Und dann ist es doch wiederum eine Hoffnungsbotschaft.
Genau. Ach ja. Und dann ist es eine Hoffnungsbotschaft, genau. Also das ist halt das Ding so, ne? Wir haben unterschiedliche Berichte über Jesus, über seine Geburt, über seinen Tod, ne? Ich versuche jetzt mal den Rahmen wieder so ein bisschen hinzubekommen, weil wir haben jetzt 45 Minuten gequatscht. Wir kommen auch langsam ein bisschen zum Ende unserer Folge. Wir beide sind uns zumindest in unserer Glaubenssicht sehr sicher, dass Jesus nicht Gott war. So, das glaube ich, sind wir beide uns einig, ne? Mit jeweiligen Abstufungen.
Ja.
So, du hast gesagt, ne, für dich persönlich gibt es wieder so Dinge, da kannst du dich mit Jesus anfreunden, wenn du theologisch auf die Hoheitstitel schaust. Ich habe gesagt, für mich ist der Titel der Christus doch etwas Erlösendes und Befreiendes für mein jetziges Leben, aber nicht so, dass es jetzt irgendwie auf die Eschatologie, also ne, auf das Jenseitige bezogen wäre oder so, sondern es geht immer wieder um das Hier und das Jetzt. Und ich glaube vielleicht auch, das ist letztlich das, was Christentum leisten kann. Dass es uns jetzt angeht im Hier und Jetzt. Und dass es weniger darauf ausgerichtet sein sollte, uns zu erzählen, was irgendwann mal kommt oder wie wir uns verhalten müssen, damit wir doch noch irgendwie an irgendeinem Stuhl sitzen und dass es uns nicht irgendwie Angst macht mit Feuer und Verdammnis, wenn wir das und das nicht tun, sondern dass es einen praktikablen Wert hat für das, was wir gerade erleben in unserer jetzigen Situation. Das müsste Christentum leisten.
Amen dazu.
Und dann ist Jesus der Christus für mich. Amen dazu. Genau, ach.
Mir
hat es wieder Spaß gemacht. Wenn ihr, genau.
Bevor wir komplett zum Ende kommen.
Bevor wir komplett zum Ende kommen, genau.
Eine Frage. Bitte? Ich finde sie nicht mehr in meinen Nachrichten, weil es doch ein bisschen lange her ist. Sollen wir sie trotzdem aufgreifen und ich gebe einfach wieder, was der Inhalt war? Und wir gehen noch 5 Minuten drauf ein?
Ja, gerne.
Okay.
Klar.
Die Frage war von einer Person, die auch in einem relativ konservativen Umfeld aufgewachsen ist, sich da aber nicht mehr so mit wohlfühlt und sich davon eben distanziert hat. Und die Frage war, wie geht man noch damit um, dass eben Großteile des Umfelds eben noch in diesen konservativen Kreisen unterwegs sind? So, was mache ich? genau. Und auf die Frage dachte ich, das ist eine spannende Frage. Das ist eine Frage, die immer wieder Leute bewegt, die sich eben anders entwickeln. Und ich dachte, ich möchte die doch noch aufgegriffen haben. Nico.
Also, ist jetzt spannend, ne? Wenn du dich so ja mit Sekten auseinandersetzt, dann haben ja ganz viele Sekten allgemein, dass sie ja exklusiv sind. Also ab dem Moment, wo eine Person nicht dem zustimmt, was so allgemeine Glaubensmeinung ist, ne, Kontaktabbruch und am besten nicht mehr reden. Deswegen würde ich gerne genau das Gegenteil vorschlagen. weil wir, ne, also die wir irgendwie, ich sag mal, Glauben dekonstruiert haben oder irgendwie auf der Suche sind nach Glauben und nach Gott, schaut, also ich würde jetzt persönlich sagen, sehr seelsorglich, schau, was tut dir gut. So. Ich finde nicht, dass man mit Menschen, die fundamental irgendwie noch sind, irgendwie gleich den Kontakt abbrechen muss. Manchmal ist es auch einfach schwierig, ne, weil es halt wirklich Familienmitgliedern sind. Immer wieder das Gespräch suchen, so aushalten, anhören, gegenreden. Und wenn es einem zu viel wird, sich auch wieder zurückziehen. Also ich glaube, man muss, ne, man sollte offen bleiben.
Ja, was ich
aber
eben,
wohl wissen, wo seine Grenzen oder ihre Grenzen sind.
So ein bisschen aus eigener Erfahrung und Erfahrung von anderen. Genau, diese Grenzen, die sind eben ganz wichtig. Und gerade wenn man frisch die ganzen Sachen irgendwie durchmacht, dass eben vieles einen noch triggern kann und dass vieles einfach offene Wunden sind und dass es da teilweise auch schwerfällt. Deshalb kann es auch manchmal gut sein, ein bisschen Abstand zu gewinnen wobei man den auch nicht immer so leicht herbeisetzen kann. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man lernt, Grenzen zu setzen. Es ist was, was man in diesem Kontext nicht unbedingt gelernt hat, weil eben vieles übergriffig war, Menschen von außen in dein Leben reingesprochen haben. Und dieses anzufangen, Grenzen zu setzen, ist schwierig, aber es ist auch eben was, was nicht unbedingt akzeptiert wird, was aber essentiell wichtig ist. Und deshalb kann man dann zum Beispiel sagen, okay, über manche Themen redet man erstmal nicht, oder einfach aus Selbstschutz. Oder man versucht auch, das ist jetzt eher so eine Theorie aus, eben wenn es um Radikalisierung geht, zu versuchen rauszufinden, was dieser Person dieser radikale Glaube gibt. So, warum ist die Person so radikal? Und kann man nicht da wieder die Person so ein bisschen rausbekommen, indem, dass man einfach sagt, man geht auf die Beziehungsebene. So, Radikalität gibt einem Sicherheit in einer chaotischen Welt, aber vielleicht gibt's ja auch Wege, dass man diese ganz krasse Sicherheit nicht mehr so braucht, weil man sich irgendwie gehalten fühlt in dem Hier und Jetzt oder durch Freundschaften oder so. Aber es ist eine komplexe Frage und ich glaube, dass es auch für jeden anders ist, damit umzugehen. Mhm. Aber es ist eben Grenzen setzen, Selbstschutz und auf irgendwie eine Beziehungsebene zu gehen und nicht immer über theologisches Aussagen vielleicht zu reden. Genau.
Ja. Und vielleicht noch ein Hinweis, der mir sehr wichtig ist, weil ich mache ja sehr viel Online-Seelsorge und ich rede da eigentlich auch nie drüber. Vor allen Dingen auch nicht über inhaltliche Sachen. Aber eines kann ich, glaube ich, sagen, ohne dass sich da jemand angesprochen fühlt. Ich habe in den letzten Monaten oder fast in dem letzten halben Jahr sehr viele Menschen bei mir in der Seelsorge, die aus solchen Verhältnissen kommen und die teilweise wirklich sehr, sehr schwer verletzt wurden. Ich sage das jetzt mal so vorsichtig. Deswegen, wenn ihr da gerade raus seid und ihr merkt, ihr habt da Probleme mit, so, also wirkliche Probleme, dass ihr euren Alltag nicht bewältigen könnt, dann nehmt euch bitte, bitte psychotherapeutische Hilfe.
Ja, es handelt sich lieber oft um früher Traumata. Als,
ja. Genau, lieber früh, als dass ihr irgendwie noch 4-5 Jahre damit rumläuft, sondern, und das ist auch stabilisierend, ne? Also die, ich sag mal, Therapeutinnen und Therapeuten haben auch nochmal gute Möglichkeiten, euch Tools an die Hand zu geben, mit denen ihr auch durch solche Situationen oder ne, wenn man der jetzt nicht entfliehen kann, wie man da gut stehen kann. Ne? Aber nehmt euch da bitte Beratung.
Genau. Und man hat ja auch manchmal vielleicht so ein bisschen so dieses, es muss eine christliche Person sein, mit dem ist man aufgewachsen, nur eine christliche Person ist auch ein guter Seelsorger, gute Seelsorgerin. Aber tatsächlich ist es so, dass Therapeuten einfach ganz viel auch über systemische Aspekte Bescheid wissen und trotzdem sehr gut auf den Glauben und auf diese Sachen eingehen kann, auch wenn sie nicht der gleichen Ansicht sind oder nicht das Gleiche durchgemacht haben. Und von dem, was was die Kassen eben zahlen, das Angebot ist gut. Es ist halt schwer, es ranzukommen, aber man kann es auf jeden Fall nutzen und es ist hilfreich. Und gerade, was man da alles mit, also so viele Menschen haben in diesen Kontexten eben religiöse Traumata entwickelt, Entwicklungstraumata, posttraumatische Belastungsstörungen. Also da gibt es wirklich ganz viele. Und es ist überhaupt kein Problem, sich da irgendwie nochmal Hilfe zu suchen. Es geht ganz vielen so, genau. Und es ist immer gut, seine eigene Geschichte aufzuarbeiten. Das kann man auch gut in den Griff kriegen. Genau, ja.
Ja. Und das kann man auch gut in den Griff kriegen. Und für die theologische Aufarbeitung sind wir da. Damit kämpft, es gibt eine Hoffnung.
Genau.
Genau, richtig. We do our best, we stand against. Ja.
We do our best.
Genau. Also, mir hat das heute wieder super viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Dinge unklar waren oder ihr nochmal rückt, dann schreibt uns gerne. Am besten über unsere Instagram-Seite, da können wir das dann auch viel besser sammeln.
Auch Lebensfragen. Genau,
Lebensfragen für den Schlussteil oder so. Genau, schreibt uns da gerne.
Und auf dem Podcast. Sagen? Podcast, Instagram-Profil, kriegt ihr auch immer die Infos, wenn ein neuer Post oder eine neue Folge online ist. Von dem her, dort können wir uns auch gerne nochmal austauschen über die Folge heute. Ja, und dann sind wir gespannt auf die nächste Folge und hoffen, dass die nicht ganz so lange dauert.
Oder am besten auch vor allen Dingen einfach abonnieren und sofort, wenn die neue Podcast-Folge draus ist, das überall posten und sagen, yeah, es ist endlich wieder soweit. Genau.
Ja.
Super. Mir hat es Spaß gemacht. Wir wünschen euch, glaube ich, alles, alles Gute. Gottes fetten Segen, wo auch immer ihr seid.
Kraft für euren Alltag.
Und Kraft für euren Alltag. Und wir sind gespannt auf eure Rückmeldung. Passt auf euch auf.
Oh ja.
Alles Gute.
Bis bald.
Unglaublich. Der Podcast zwischen Dekonstruktion und Glaube.